Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
So, na? Ich stecke um.
Stecke um. Wie geht's?
Gut, und dir?
Ja, ich kann nicht klagen, muss ich sagen. Wir haben uns lange nicht gehört. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wie immer.
Ich finde auch. Also ich finde, wir haben uns sehr lange nicht gehört. Ich glaube, am längsten bislang. Also, oder? Also zwischen den aufgezeichneten Poddies, wie wir sie nennen.
Das stimmt. Wir haben aber, glaube ich, so gut wie jeden Tag auf jeden Fall irgendwie Kontakt gehabt. Aber ja, auf jeden Fall haben wir uns nicht so oft gehört. Ich bin nämlich das erste Mal aus der Corona-Butt raus, weil ich leider 3 Tage drehen musste.
Corona-Butt. Als würde irgendjemand wissen, was Corona-Butt heißt. Also Corona-Bude.
Ja, jemand, der aufgepasst hat in der Folge über den Kleiber, da ging es kurz um die Kaffeeburt. Und ich gehe schon davon aus, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denselben Humor teilen wie wir.
Ja, und jedes Wort auch noch in Erinnerung haben.
Ist auch egal. Je mehr wir drüber reden, desto läppscher wird es auch. Also, ich war drehen 3 Tage. Das war auch schön, mal wieder rauszukommen. Ich war auch draußen drehen. Ich war auch auf einem Bauernhof und so. Also, ich habe auch Vögel gesehen. Es hat sich gar nicht so anders angefühlt, nur tief im Westen, was spannend war, weil ich habe einen anderen Eindruck gehabt, auch morgens von den Vögeln.
Tief war in im Westfalen. Westen!
Wo die Sonne verstaubt.
Der musste jetzt sein. Es ist besser.
Kann nicht. Nee, also es war nicht in Bochum.
Das ist ein geiles Lied übrigens.
Das ist ein richtig geiles Lied.
Wir müssen mal ganz kurz.
Ich habe ja Herbert Grönemeyer in der Waldbühne gesehen, neulich noch, im September, als sowas noch ging. Und sorry, also es war eines der großartigsten Konzerte, muss ich sagen.
Ja, und ich will auch jetzt auch nochmal ganz kurz, ich weiß, ich unterbreche dich, du musst gleich weiter erzählen, super, aber ich muss kurz erzählen, wie du und ich bei uns im Büro saßen, vor 5 Jahren wahrscheinlich oder 4, und dann haben wir unsere Liebe für Herbert Grönemeyer entdeckt und haben ungelogen, ich glaube, eine Woche lang Tiffen gesungen und
wir haben
was auch immer.
Auch nicht gearbeitet vor allem. Und vor allem, man muss sich das so vorstellen, es ist eine schöne Straße in Prenzlauer Berg, Grenze zur Mitte. Alles sehr hip, alle Menschen sind schön und man geht, das ist ein Ladenlokal und draußen geht die Schönheiten Berlins vorbei. Und ungelogen, die Leute haben uns auch angeglotzt, weil sie nie verstanden haben, was machen diese 2 Menschen da eigentlich.
Auch die im Büro haben es nicht verstanden.
Manchmal ging dann so eine Tür zu, weil wir wieder zu laut, ja. Herbie oder Whitney. Egal.
Aber also ganz kurz möchte ich dazu anmerken, ja, dass als wir dann nicht mehr so oft waren da zusammen, habe ich immer gehört, oh Mann, wir vermissen euch so. Es ist so schön gewesen, wie ihr immer gesungen habt und geschrien.
Geschrien vor allem.
Wir haben auch immer... Na, ich will es jetzt nicht sagen, aber wir hatten ja mehrere Kraftausdrücke, die wir dann zu einem Spruch gemacht haben, der dann jemals immer kam, wenn wir reinkamen. Boah, lustig.
Das stimmt allerdings.
Das waren schon ganz gute... Naja,
es waren gute Zeiten.
Weiter.
Da ging es auch viel um Vögel. Ich wollte jetzt auch gar nicht so viel, aber ich wollte einfach nur sagen, ich war tief im Westen. Genau. Und mir ist aufgefallen, dass da einfach... Also da ich trotzdem draußen war, auf einem Bauernhof und so...
Kein Vogel war.
Es waren weniger Vögel, es waren aber andere Vögel, muss ich sagen. Also mein Vorurteil, dass es irgendwie vogelleerer ist im Westen als im Osten, kann ich nicht so ganz bestätigen. Ich habe eine Wiese gesehen mit Kiebitzen, die super selten sind, ja.
Was?
Wo
war das denn? Bei dem Landwirt?
Westfalen. Ja, die gehörte nicht zu ihm, die Wiese, aber die war an der Bundesstraße da so schräg gegenüber.
Aha.
Genau, also so
selten,
wie ich das auch von früher noch kannte, also total schön. Genau, das ist in der Nähe von Münster gewesen, im Münsterland. Und das hat mich total überrascht. Dann aber ohne Ende Tauben, also Ringeltauben, die großen, die man ja auch kennt, die sind ja diese richtig großen, die sind auch größer als Stadttauben.
Ja.
Und mein Vater sagt dasselbe, also der wohnt ja auch tief im Wald. Und der sagt auch, dass die ohne Ende Tauben haben. Und ich, also der rennt auch immer raus. Ich sehe ihn noch vor Augen, wie die, meine Mutter auch wie die Verrückten immer so Hände klatschend in den Garten so und scheiß Tauben und so. Und ich weiß noch, wie das früher, wie ich mir meinte, so, habt ihr so noch alle? Und jetzt ist mir aber aufgefallen, es gibt ohne Ende diese Tauben und die fressen bei meinen Eltern auch die Kirschen grün, wie sie sind vom Baum und so. Mhm. Also das sind echt Vogelfreunde, aber sie meinen, das ist unglaublich. Es gibt da nur noch dicke Tauben und Elstern so und das ist schon spannend. Genau, und da war alles voll mit Ringeltauben und ich bin ja hier auch auf dem Land in Brandenburg und ich habe hier so ein Pärchen oder so, über die ich mich dann freue. Mhm. Aber da war alles voll, also wirklich die Felder saßen voll und die haben sich halt sofort auch die Aussaat und so geholt. Ne? Das ist natürlich ein Problem, wenn man so will. Und klar, aber es wird wahrscheinlich auch angezogen durch diese ganze Landwirtschaft da drumherum. Da ist sehr viel Schweinemast auch und so. Die haben natürlich dieses Futter, dieses Silos. Und klar, da gibt es eben dann genug das, zu holen, für Rabenvögel und so.
Umso verwunderlicher, also, dass dann Kiebitze da waren, weil das genau, ist ja, ja eigentlich ein Wiesenvogel, der, ich sag mal, kurzes Gras braucht, was sehr eher nass ist, also eher feucht.
Ja, genau. Ne? Genau, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie dann, dass das auch geschützt ist.
Genau, die Stelle, subventioniert. Weil
das fällt ja,
so.
Genau, das fällt ja auch schnell auf, wenn die da sind. Ja. Genau, also sehr, sehr unterschiedliche Beobachtungen habe ich da gemacht. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Aber ist ja auch spannend.
Aber du warst mal draußen aus der Corona-Butt und das ist eine Neuigkeit. Warst du ja lange nicht.
Genau, deswegen haben wir uns nicht so lange nicht gehört. Deswegen habe ich jetzt auch schon Angst, dass diese Folge hier mehrere Stunden gehen wird. Weil
nee, glaube ich nicht. Eine Stunde.
Nee. Mein Gott. Weil ich habe auch so viel zu erzählen. Ich bin ich habe heute Morgen auch schon wieder Vögel gesehen. Sorry, jetzt erzähl
du
doch mal.
Das kannst
wie
du super. Du hast mir ja schon einen geschickt und da ist ja auch eine gute Überleitung zu dem Tagesvogel.
Ja, mach ich gleich.
Aber bevor das kommt, genau, können wir ja kurz erzählen, wie es uns ergangen ist. Also ich war nicht raus aus The Café Butt Köln. sondern war in Köln die ganze Zeit, aber auch mehr draußen.
Ja, schön.
Ich würde mal sagen, Corona ist aus den Köpfen raus. Hier auf jeden Fall in Köln treffen sich alle, also das ist wie immer. Also ich sehe keinen Unterschied.
Was nicht gut ist.
Weil, also ohne es jetzt bewerten zu wollen, ich finde es auch komisch, aber hier ist auf jeden Fall auf den Plätzen abends, es ist wie immer, man kommt kaum durch und ich frage mich wirklich, naja, egal. Aber was die Vögel anbelangt, ich habe auf meinem Balkon jetzt in den letzten 2 Wochen ganz klar gemerkt, dass die Meisen zurück sind, auch die Blaumeisen. Okay. Also da war ich ganz glücklich, weil wir haben ja hier diese schlimme Krankheit, die, wie sich jetzt bei der Vogelzählung des NABU ergeben hat, wirklich 20% weniger Blaumeisen gesichtet.
So ein Bakterium, ne?
Ja, genau. So ein Virus, glaube ich. Ja. Ist es ein Virus? Gut. Ich glaube, es war ein Virus.
Ich habe Bakterium gelesen. Okay. Ist es egal. Wir fragen Dr. Drosten. Ich weiß es nicht.
Wir rufen ihn gleich an. Aber bevor wir das tun, habe ich mich gefreut, dass ich hier, also die Blaumeisen hier um die Ecke, die leben noch und sind nicht krank geworden. Und soweit ich das sehen kann, haben sie auch auf jeden Fall ein kleines durchgebracht.
Und
ich habe nur eins gesehen, aber das kann auch sein, dass es das erste ist, was rausgeflogen ist. Das sitzt auf jeden Fall hier immer auf dem Nachbarsbalkon, wo auch das Nest oberhalb ist und flattert so mit den Flügeln, ne? Dieses typische.
Ja, das machen die ja, wenn die so betteln, ne?
Genau.
Dann animieren die Eltern dazu, noch mehr Würmer ranzuschaffen.
Und da habe ich eben eins gesehen. Vielleicht sind es auch mehr. Und die, die Kohlmeisen sind wieder zurück. Ein Specht ist ab und angekommen.
Ach, schön.
Jetzt die Täubchen habe ich natürlich auch. Übrigens in Köln auch viele Ringeltauben. Nicht nur Stadttauben, auch Ringeltauben. Aber nicht auf meinem Balkon, das sind eher die Stadttauben. Ja, und die Stieglitze kommen weiterhin. Ach, die Sittiche sind sehr viele da. Auch Jungvögel habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
Von den Sittichen schon?
Ja, von den... hier von den Halsbandsittichen, also der kleineren Art.
Sehen die anders aus?
Nee, ich finde die Größe. Ich finde die Größe. Oder ich habe mich getäuscht. Es war auf jeden Fall ein ganz schmaler, kleinerer Vogel. Und ich würde sagen, es war ein Jungvogel, ein Mädchen, ein Weibchen. Aber vielleicht war sie auch einfach ein sehr schmales, kleines Tier. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, es war ein Jungtier. Aber
es kann ja auch sein, weil die ja sehr früh brüten, wie du erzählt hast. Ne?
Ja, also
die
genau.
Die fangen ja schon so früh an. Das würde jetzt ja auch passen zeitlich, dass die da irgendwie schon langsam unterwegs sind.
Genau. Und dann wollte ich noch eine Sache sagen. Dann saß ich hier auf dem Balkon letztens. Das wollte ich aufnehmen, aber da war ich leider zu plump für und der Vogel ist weggeflogen. Auf jeden Fall habe ich in den letzten Wochen meine Liebe zu Buchfinken entdeckt. Weil es gab doch, weißt du noch, Philipp, als ich dir geschrieben habe und gesagt habe, wer ist das? Welcher Vogel ist das?
Ja, ja.
Ne?
Ja,
das war wie so ein langgezogenes.
Machst du es bitte nochmal?
So ein langgezogenes. Ja, ist gut jetzt. Boah, der war gut. Der war gut gerade.
Der klang, ich muss sagen, der klang leider. Wow, der kam von ganz aus tiefster Seele. Kam. Okay, wow. Also,
auf jeden Fall saß ich hier.
Zurück zu dem Ruf.
Auf jeden Fall kommt dann, also hier auf den Balkon bei mir. Dieser Buchfink setzt sich dahin und ich hatte einmal die Chance, mir den mal richtig anzugucken, ganz nah. Und das ist ja wirklich ein wunderschöner Vogel, muss man sagen.
Mega schön. Vor allem.
Der hat so eine Rostbräune. Also das war ein Männchen, ne?
Ja.
Und so klar, also die Farben kamen so klar rüber. Dieses Rostbraun, das Schwarz und dann dieses diese weißen. Wie sagt man das, weiße
Schwungfedern
Punkte auf den... Nee. Ja, genau. Doch, also an den Federn.
Ich glaube, das sind die da Schwungfedern. Die sieht man, wenn der losfliegt auch.
Genau. Und ich finde, das ist ja auch so das Erkennungsmerkmal von dem Buchfinken.
Total.
Ne? Diese weißen...
Wobei der auch so häufig eigentlich ist und der kommt sehr viel auch in Laubwäldern und so vor, dass die Leute eigentlich ihn auch nicht so richtig wahrnehmen. Also ist so ein, der wirkt oft so grau und so und so langweilig, aber wenn man den mal von nahem sieht, dann geht es ab, sag ich dir.
Abgesehen vom Gesang, den ich ja total schön finde. Aber wie gesagt, auch ein Vogel müssen wir mal machen.
Ja, ist der in unserer Box?
Und werden wir.
Ich habe den Überblick verloren.
Ja, der ist aber gerade nicht drin.
Ach stimmt, den haben wir in den Winter gepackt, ne?
Mhm.
Ja, das ist auch in Ordnung.
Wir haben ja jetzt, finde ich jetzt auch. Das ist ein Vogel, den kann man immer sehr, sehr gut besprechen.
Ja, klar. Aber wir kriegen ja so viele Einsendungen und ich habe den Überblick verloren. Ich freue mich sehr, dass die Leute uns so viele Sachen schicken.
Ja, total.
Das ist
und
total schön.
Vor allen Dingen Vögel. Also es ist wirklich,
man kann ja... Was denn sonst? Frösche?
Ja, so, nee. Pferderassen.
Wobei, es hat jemand mir neulich geschrieben, ein Freund von mir hat ganz aufgeregt geschrieben, dass sein Freund auch endlich was in die Box legen möchte und er wünscht sich den Delfin. Und ich musste leider lachen, weil ich wusste nicht, wie ernst das gemeint ist. Natürlich war es nicht ernst gemeint, aber ich habe mich ein bisschen gefreut.
Ja, aber was ich jetzt eben meinte mit Vögeln, nicht, dass alle denken, okay, die ist ein Idiot, wenn sie sich schon denken. Nee, war eben, dass wir auch Fotos bekommen, viele. Ja. Wir haben ja jetzt einen Instagram-Account, wo wir jetzt auch mal Werbung für machen dürfen, glaube ich.
Gut zu Vögeln. Podcast mit OE Vögeln natürlich und jeweils einem Punkt zwischen den Worten. Klingt komplizierter, als es ist. Also ich glaube, wenn man gut zu Vögeln da irgendwie eintippt, dann findet man uns. Wir haben 7 Millionen Follower, daran auch gut zu erkennen. Und genau. Also,
das blaue Häkchen.
Ja, genau. Und da wird sich dann unsere Social Media Managerin in Sekundenschnelle zurückmelden.
Ach ja. Nee, so. Aber da bekommen wir ja jetzt schon wirklich Videos und Fotos zugeschickt.
Ja, das ist total schön.
Das ist ja wirklich total schön. Aber wie gesagt, auch Anfragen nach Vögeln, die wir behandeln sollen. Ganz viele reingekommen, muss
genau.
ich sagen.
Genau. Deswegen habe ich den Überblick verloren. Aber wir hatten ja auch so eine Grundlage gelegt, ganz am Anfang des Podcasts. Und ich glaube, da war schon sehr viel dabei. Aber du kannst ja auch nochmal nachgucken und alles aufschreiben in einem
habe ich ja alles
Excel-Tabelle.
Du, ich bin da ganz, ich habe da ganz ordentlich gearbeitet und direkt die immer in die, also die Anfragen auch direkt wieder in unseren Topf reingemacht.
Ach, prima. Ne?
Apropos Topf, jetzt mal vielleicht ein bisschen.
Topfvogel.
zum heutigen Topfvogel.
Wir kommen jetzt zum heutigen Topfvogel. Und zwar hat er auch ein bisschen was mit meinem Morgenreport zu tun. Ich habe ja gerade eigentlich hauptsächlich davon erzählt, was ich tief im Westen gesehen habe. Aber
tief im Westen! Bevor du anfängst, ich muss es einmal anspielen.
Oh, ja, gut.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt.
Sorry, okay. Oh,
aber
ja.
Antonia, wenn du das nachmachst, sorry, ich habe es nicht von dir unterscheiden können jetzt. Ich dachte, du warst das schon wieder, die da gesungen hat. Also du solltest damit auf Tour gehen.
Nein, ich finde auch wirklich, ehrlich, dass ich das ganz gut nachmachen kann.
Aber ich glaube, das liegt daran, dass du das so liebst, so wie du auch den Buchfink so gut nachmachen kannst und den Mauersegler.
Ja, ist gut. Fang mal mit deinem Morgenreport nochmal kurz.
Ja, genau. Also um nicht zu weit auszuführen, weil ich habe ja schon viel erzählt, aber es geht ja um den Tagesvogel danach und das ist eine super Überleitung, weil ich habe heute Morgen die große Schwester der Goldammer gesehen. Die Goldammer ist unser Tagesvogel, auf den wir uns schon sehr freuen. Und die Grauammer, das ist, ich nenne sie die große Schwester, weil sie einfach auch eine Ammer ist, die sehr ähnliche Bedürfnisse hat wie die Goldammer, aber einfach größer ist. Aber nicht so schön, also nicht so objektiv, nicht so schön. Sie ist
nicht
eben
so auffallend.
Ja, wie der Name schon sagt, ist sie eben eine Grauammer und keine Goldammer. Und deswegen kennen die viele, glaube ich, auch gar nicht. Und sie ist aber dahingehend auffälliger, weil sie immer eine Singwarte hat. Also Goldammern singen irgendwo im Gebüsch und Grauammern singen fast immer von einer Singwarte herab. Wenn man das einmal geschnallt hat, lässt sie sich natürlich gut beobachten. Deswegen konnte ich auch ein Video machen für unseren Insta-Account. Genau, und das hat mich mega gefreut, weil diese habe ich dieses Jahr oft hier gesehen und früher nicht so wahrgenommen. Und ich habe letztens auch gelesen in irgendeinem Artikel, dass die tatsächlich in den letzten Jahren sich der Bestand leicht erholt hat. Also man schreibt immer auf niedrigem Niveau stabilisiert oder sowas. Das bedeutet, der Arsch ist ab, es gibt noch drei, aber die drei gibt's noch. Also
ja.
So.
Ja.
Das ist bei vielen Arten so, weil also seit den 80ern sind ja super viele Vogelarten, gerade der Feld- und Ackervögel, enorm zurückgegangen. Das wissen wir, das hängt mit dem Insektensterben zusammen und so weiter, da kommen wir gleich noch zu. Aber es gibt viele Arten, die sich eben auf diesem niedrigen Niveau stabilisieren und das liest sich manchmal schon wie Good News. Also das ist ganz, ganz interessant. Naja, die Grauammer jedenfalls habe ich heute Morgen gesehen, gefilmt und genossen. Die sitzt immer oben, wenn ich zu den Pferden hinten gehe, sitzt die immer auf ihrem Zweiglein. Und da sind nämlich so Hecken und das ist eben genau das, was die Grauammer mag. Eine Hecke, wo oben, also links und rechts sind Felder und oben ist sozusagen ein Ausguck, wo sie sitzt und singt. Und das ist eigentlich ganz, ganz süß zu beobachten.
Musst du posten nachher mal. Also, oder ich weiß nicht, wann wir jetzt diesen Podcast online stellen, aber
dann ist es schon gepostet und ich speichere übrigens die Morgenreports aus Brandenburg und aus Köln. Was wir zwei so beobachten, speichere ich immer in den Story Highlights, damit sie nicht verschwinden.
That's right.
Weil so eine Grauammer zu filmen ist natürlich, kommt nicht jeden Tag vor, ne?
Nein, nein, nein.
So.
Ich habe noch nie eine Grauammer wahrgenommen, geschweige denn hätte ich gewusst, dass es dieses Tier gibt.
Ich glaube,
kann
auch,
mehr zur Goldammer
gesagt,
erzählen.
Da kommen wir auch gleich zum Glück hin. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch dass es die tief im Westen nicht mehr so viel häufig gibt. Also ich glaube,
Auf jeden Fall.
Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Weiß ich nicht genau, aber ich glaube, die braucht einfach diese weiten und auch oft so steppigen und öden Landschaften. Und das gibt es hier im Osten mehr. Aber muss ich mal nachschauen, ob sie vielleicht im Westen auch noch viel gibt.
Ja,
genau. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Tagesvogel. Wobei wir heute öfter noch wahrscheinlich über Ammern allgemein sprechen, weil sie sich in manchen Dingen einfach auch ähneln. Es gibt verschiedene Ammonarten. Zu einer Amme, die ich übrigens auch gehört habe und die ich die letzten Abende immer wieder gehört habe, haben wir zwei ja ein ganz besonderes Verhältnis.
Ja.
Toll, wie wir schon wieder nicht über die Goldamme reden.
Ich wollte einleiten, aber jetzt müssen wir auch sagen, welche Ammer
wir meinen. Ich wollte eben noch sagen, dass wir eigentlich zu Ammern im Allgemeinen ein besonderes Verhältnis haben, weil wir zu einer Ammernart nämlich einen Film gemacht haben. Und das ist der Ortolan und der ist super selten. Da machen wir bestimmt mal eine Spezialfolge zu. Aber ja, man kann ihn jetzt nicht erwähnen. Erstens, weil ich ihn hier höre. Es ist eines der letzten Gebiete, in denen er lebt. Was lachst du?
Ich dachte, du würdest sagen, es ist eins der letzten Paare, die es in Deutschland noch gibt. Ja, so ähnlich hätte man es auch sagen können. Ja.
Das kann man aber auch fast sagen, weil er ist super selten. Ja. Es gibt ihn nur noch im Wendland, da haben wir damals gedreht. Hier in der Lausitz, also in Südbrandenburg und Nordsachsen gibt es ihn noch und in Nordbayern. Das ist eben eigentlich sehr dramatisch, weil dieser Vogel, der ist im Bestand so krass eingebrochen. Und der hat aber eben auch Probleme, die alle Ammern haben. Also sie brüten zum Beispiel am Boden oder in Bodennähe. Und das ist auch so ein, also das verstehe ich auch immer nicht, warum die sich da nicht irgendwie mal langsam was überlegen können.
Die Deppen.
Ja, aber wirklich.
Naja. Vielleicht, da müssen wir auf jeden Fall drüber einen ganzen Podcast machen, weil er hat natürlich die Ammerprobleme, er hat aber noch ein ganz spezifisches Problem, was besonders ist, aber darüber dann mehr beim Ortolan.
Genau, die extra Folge zum Ortolan.
Endlich mal zur Goldammer.
Jetzt kommen wir zur Goldammer, und zwar die Goldammer. Weißt du, wie die Goldammer singt? Nicht vormachen, ja, also nicht anmachen jetzt den Gesang, ich möchte ihn von dir hören. Oh, das hast du aber sehr gut nachgemacht, muss ich sagen.
Ja. Das ist ich muss überlegen. Nee, das machen wir später. Aber ja, ich kenne die Goldammer. Man würde es kaum glauben, weil ich ja aus Köln komme, aus der Stadt. Es ist ja eher ein Feldvogel, also jetzt nicht in der Stadt häufig und in NRW sowieso nicht, wie du richtig vermutet hast, glaube ich. Gibt es die nicht so häufig, die Ammern oder Goldammern. Ja. Aber ich kenne den Gesang, ich liebe den Gesang und habe ihn auch wirklich schon mal live hören dürfen.
Ach, schön.
Bei Drees und in der Eifel.
Ja.
Und finde den sehr schön, weil er hat so eine ganz klare Melodie natürlich.
Ja, die kann man sich super merken.
Mal anhören, ne?
Das liebt man
Ich lass die jetzt mal spielen, dass man die einmal
hört.
Lass die Goldammer.
Lass sie mal singen. Ach, mein Kleinstes.
Ach Mann.
Ach, so süß.
Ja, es ist, es hat eben, ich lasse einfach mal laufen und rede einfach drüber.
Ja.
Und jeder denkt, können die mal das Maul halten, aber egal.
Ja, ich will einfach nur die Goldammer hören. Ruhe jetzt.
Ja. Das geht noch 4 Minuten so. Wir lassen noch einmal hören.
Ja.
Also was man auf jeden Fall hört, ist diese so ein bisschen heiser. Es hört sich
das
so ein...
Stimmt. Es ist kein Flöten. Es gibt ja Gesänge, die, also so eine Amsel zum Beispiel, die flötet, finde ich. Ne? Das ist ein richtiges Flöten.
Ja.
Und das nicht. Das hier ist eher was Schmetterndes. Aber das haben eben auch so... Ja, ich sag mal, so Finkenartige, auch so an sich, wo wir wieder beim Buchfink wären, der ist ja auch so immer am Schmettern. So, finde ich ja so süß. Und,
aber ich finde, der hat zum Beispiel eine klarere Stimme, während die Goldammer hört sich immer so an, als würden so mehrere Stimmen übereinander liegen. Ja, genau, als hätte sie abgerüchelt und passt aber total, finde ich, in den Sommer rein.
Ja,
also es
total.
Hat für mich so ein, ich habe eben überlegt, als jetzt gerade überlegt, hat das damit zu tun, dass ich diesen Ruf kenne und den mit dem Sommer verbinde, weil ich im Sommer natürlich auch mehr auf dem Land war. Oder hat es damit zu tun, diese Schwüle und, also ich, Ich weiß es gerade nicht, aber es ist für mich total Sommer.
Ich kann versuchen, es zu erklären. Weil,
ja, sag mal.
Na klar ist es für dich so, wenn du aus der Stadt kommst, wo die Goldammer niemals singt, dass du das immer mit Land verbindest. Und ich glaube, du wirst im Sommer öfter auf dem Land sein als im Winter. Das ist der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist aber, die Goldammer ist die einzige Art, die im Hochsommer, also ich spreche jetzt auch von Mitte August, noch singt auf dem Land. Also alles andere, was da sonst noch so vorkommt, also zum Beispiel auch Lerchen, die letzten sieben, die es noch gibt, und die ganzen anderen Vögel, die auf dem Land wirklich, wir sprechen jetzt so kommen wir gleich noch zu, aber Land heißt jetzt nicht ein Garten im Dorf, sondern wirklich Land, also Felder und Wiesen. Da ist die Goldammer die einzige, die im Hochsommer singt. Deswegen hat das für mich auch gleich immer so ein, was du gerade gesagt hast, diese Schwüle und Melancholie so ein bisschen. Genau. Weil im August, ja. ich bin ja im August immer ganz schlimm melancholisch übrigens, weil ich denke, jetzt ist schon wieder alles vorbei. Also da bin ich ja ganz anfällig für. Ich liebe ja den August, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst vorm August, weil nach dem August kommt der September. Und ja. Weißt du? So,
ja,
egal, das wird auch hart, wenn wir dann übrigens unsere Podcasts machen und die fliegen alle wieder fort. Boah, naja, jedenfalls.
Aber sag mal, die Goldammer, zieht die Goldammer denn?
Ja, so Teil, die ist so Teil, Teilzieher nennt man das.
Okay. Mhm.
Also die fliegt nicht so richtig weit weg, aber so nach Bedarf, um das mal jetzt laienhaft zu beschreiben. Es gibt so Vogelarten, okay. die fliegen, wenn sie merken, da kommt was, kommt eine Kaltfront oder so, dann fliegen sie weg.
Okay, verstehe.
So wie ja. deutsche Rentner quasi.
Ja.
Entschuldigung. So.
Schön, schön.
Genau.
Ja. Also ich ja. Der war gar nicht schlecht, deutsche Rentner, ja.
So, und es gibt, bevor wir es vergessen, der Gesang, den kann man sich nämlich ganz toll merken, wenn man ihn einmal beobachtet hat. Und wir wollen ja hier Anregungen geben für Hobby-Ornis, die noch nicht so viel Erfahrung haben und so. Und da ist die Goldammer auch ein ganz, ganz, ganz toller Kandidat zum Üben, weil ja, man sie stimmt. ist halt unverkennbar. Entschuldige, sie ist unverkennbar, der Gesang ist unverkennbar. Wenn man ihn einmal beobachtet hat oder gehört hat und ihn richtig zugeordnet hat, dann wird man ihn immer wieder aus dem Gedächtnis sozusagen holen können. Und das ist total geil, weil es gibt im Volksmund sozusagen die Eselsbrücke, die besagt, dass die Goldammer folgendermaßen singt. Du hast ja schön gemacht. Dü, 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 dü. Und im Volksmund sagt man, sie singt. Wie, 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 wie hab ich dich lieb? So. Und das ist super süß. Das ist wirklich süß. Und das, also ich denke da immer dran, wenn ich eine höre.
Total, ich auch. Und das steht sogar hier im, also ich lese mal vor hier über genau, die Goldammer
damit wir auch wissen, wie sie, Buch. Wie sie aussieht, weil bisher haben wir das noch gar nicht herausgefunden, die goldene Goldammer. Lies mal vor aus Pareys Vogelbuch.
Genau, also Goldammer. Es tut mir leid, falls ich jetzt stottere, aber ich kann leider nicht alles lesen. Das ist auch der Hintergrund, warum Philipp das sonst macht.
Ach so.
So, also Goldammer, ich bin nämlich, wie gesagt, Augenprobleme. Emberizia citrinella, 16,5 cm groß, ist der einzige Singvogel des Gebietes mit leuchtend gelbem Kopf und rostbraunem Bürzel. Hier ist von dem Männchen die Rede. Mhm. Und der Jungvogel ist mehr blass, gelblich bis bräunlich gelb mit deutlich gestreifter Brust. Und vom Weibchen und vom Jungvogel der Zaunammer gut am rotbraunen Bürzel zu unterscheiden. Gesang eingängig, einleitend, mehrere kurze Laute und dann ein gezogener Endton.
Ja.
Wie, wie, wie hab ich dich lieb?
Steht das da sogar so?
Ja, das steht so.
Ach,
das
süß.
Steht so. Deshalb meinte ich, das ist, also hier steht natürlich auch zi. Oh Gott, nein, das ist einfach, ich kann nicht.
Ich kann mir auch gar genau vorstellen, wie du dabei geguckt hast.
Ja.
Ja.
Ruft aufgescheucht, trocken, tick. Lockruf gedehnter, tschirrt. Offene, meist trockene Landschaft mit Hecken, Gehölzen, Mischbruten mit der Fichtenammer.
Aha.
Aha, es gibt also Mischbruten. Das sind
ja die Arten, die du gerade genannt hast, Zaunammer und auch Fichtenammer, das sind, es gibt, wie gesagt, viele Ammernarten, aber viele sind selten, beziehungsweise kommen einfach in Deutschland nicht vor. Ich glaube, die Zaunammer im Süden so, gerade noch, das ist so in Weinbergen und so, Fichtenammer weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, weiß ich nicht, will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber genau, die Goldammer ist die häufigste Ammer in Deutschland und dann die Grauammer und dann eben noch die Handvoll Ortolanen, die es gibt.
Es ist, ich meine, das ist ja hier auch schon gesagt worden, der einzige Vogel ist mit leuchtend gelbem Kopf. Und ich glaube daran, wenn man jetzt über das Aussehen redet, ist dieser Vogel ja auch total zu erkennen. Ne? Also es ist wirklich ein auffälliger, kleiner Vogel.
Ich habe hier schon, meine Nachbarn haben, weil die wissen, dass ich ein kleiner Orni bin, die haben mir irgendwann gesagt, schon einen Monat her oder so, dass hinten am... bei den Pferden an der Koppel, dass sie einen Kanarienvogel gesehen haben. Und da habe ich gesagt, nein. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis. Also das, weil man, das kann man denken, wenn die in einem passenden Winkel vor einem auffliegt, dann fliegt da echt so ein gelber Vogel hoch. Genau.
Genau. Und dann eben auch immer so ein bisschen mehr am Boden, also nicht so weit ganz oben in den Bäumen, sondern die sind eher dann in den Sträuchern oder auf dem Boden zu sehen.
Ja, und man wundert sich, wie gut die trotzdem durch dieses Knallgelb getarnt sind. Und das hat auch was mit der Landschaft zu tun, weil im Sommer auch so Felder und Wiesen und wenn dann die Sonne hochsteht und das Licht so flimmert, dann ist Gelb gar nicht mal so übel. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, hatten wir ja beim Pirol schon beobachtet, ne?
Genau, ich habe das mal erwähnt, dass es beim Pirol auch so ist. Der ist ja auch gelb und da liegt es an dem Laub. Der lebt ja ganz oben in der Baumkrone. Und wenn man von unten hochschaut, dann sieht man den nicht. Und wenn der irgendwie grün wäre, wird er wahrscheinlich mehr auffallen. Ganz spannend.
Nee, aber gelb ist ja klar, passt ja besser zu den Feldern im Sommer, wenn es dann so trocken wird und so ein bisschen in dieses, wenn die Farben so ein bisschen erlischen und alles so ein bisschen, kann man das dann gleichbleibend von den Farben, ist, da passt das Gelb ja ganz gut zu.
Total.
Und da wären wir ja dann auch nochmal bei der bei dem Lebensraum des Vogels.
Ne? Da müssen wir was zu sagen. Und zwar ist die Goldammer, weil wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, wie sehr wir uns freuen, dass wir sie sehen und hören und überhaupt. Also ich habe sie hier in Brandenburg wirklich gehört zu meinen ganz normalen Begegnungen. Da freue ich mich auch total drüber. Aber da muss ich auch zu sagen, es gibt hier eben die Ecke, in der ich mich bewege, wo bei uns die Pferde stehen. Das ist eben zum Beispiel auch eine Ecke, die ist sehr gut. Es ist ein gut erhaltener Lebensraum, weil da sind Wiesen, also richtig klassische Wiesen, wo Heu draus gemacht wird und wo eben auch jetzt nicht nur Gras drauf wächst. Es gibt ja auch Wiesen, wo wirklich Gras angebaut wird. Das ist dann auch eine Monokultur, das wissen viele gar nicht. Aber wirklich sozusagen so Kräuterwiesen. Und es gibt auch Äcker. Es gibt auch konventionell betriebene Äcker. Das ist ganz normal, machen wir uns nichts vor. Aber es gibt eine ganz gute Mischung. Und das ist das, was die Goldammer braucht. Sie braucht offene Landschaft. Ist kein Waldvogel. Mit verschiedenen Kulturen sozusagen. Eigentlich so, wie es über Jahrhunderte war. Ich meine, wenn man sich das mal vorstellt, früher hatte jeder kleine Bauer oder meinetwegen auch jeder Großgrundbesitzer, keine Ahnung, die hatten eben irgendwie ein bisschen Mais, ein bisschen Gerste, ein bisschen Roggen, dann noch mehrere Wiesen, weil sie Kühe hatten und weil sie auch Pferde hatten und so weiter.
Obstbäume
etc. Genau, und das war so die Landwirtschaft, wie sie Jahrhunderte eigentlich funktioniert hat. Und da haben sich eben viele Vogelarten und Tierarten total darauf auch angepasst. Also zum Beispiel auch die Ammern. Und das ist eben was man heute kaum noch findet. Was eben ganz wichtig ist noch, ist, dass die, habe ich eben schon erwähnt mit der Grauammer, dass es ist kein Problem, wenn du mal irgendwie eine kleine Monokultur hast und auch Mais und Raps und so Sachen, die eigentlich nicht geil sind. Aber es ist eben wichtig, dass nebenan direkt irgendwie was anderes ist. Also dass es kleinteiliger ist und getrennt durch Hecken oder Büsche oder Bäume. Früher gab es ja viel so als Landmarkierungen, so dicke Eichen. So, das kennen, glaube ich, viele, dass dann so mitten im Feld so eine fette Eiche steht oder sowas. Und das war ganz normal und das wird eben immer weniger. Diese Markierungen. Genau.
Ja, ich glaube, also gerade für die Goldammer ist es eben wichtig, dass sie so Hecken hat von der Hecke dann hoch zum Baum und etwas, wo man sich zurückziehen kann.
Genau, sie brütet, nämlich am Feldrand, an den, man nennt das Säume, an den Feldsäumen sozusagen, da wo sozusagen das Feld übergeht in die Hecke. Und da ist es immer sehr krautig, also da wächst es eben wild.
Wenn es das gibt, ja.
Wenn es das gibt, wenn es das nicht gibt, gibt es da auch die Goldammer nicht, ne?
Genau, das ist eben in NRW, jetzt klingelt es hier.
Ja, ist nicht schlimm.
Mach ich jetzt, soll ich jetzt da hingehen?
Ja, geh doch mal hin und sag, wir nehmen da einen Podcast auf. Ich erzähl mal weiter, geh mal gucken. Ja. Antonia wollte, glaube ich, sagen, in NRW gibt es das eben nicht mehr so häufig. Und das ist mir auch aufgefallen, tatsächlich, also ich komme ja aus Niedersachsen, es gibt es alles noch. Also das ist noch vorhanden, aber es wird einfach immer weniger. Man muss ja mal vergleichen mit vor 50, 60 Jahren, als die Landwirtschaft noch nicht so intensiv war. Und heute ist es so, es wird eben einfach immer mehr angebaut und es wird immer mehr Platz gebraucht. Und das stören zum Beispiel solche Markierungen wie Hecken oder sowas zwischen zwei Feldern. Da werden eben einfach schnell mal aus zwei Feldern ein großes gemacht und die Hecke kommt weg. So, bist du wieder da?
Ich bin wieder da.
Gut, Antonia ist wieder da.
Ich möchte kurz sagen, wer es war. Es war der Vater meiner Tochter, der vergessen hat, dass Luzi einmal die Woche Schule hat.
Ja, okay.
So, jetzt können wir weiter.
Schönen Gruß. Ich habe einfach weitergeredet wie so ein Volldepp. Mhm. Aber,
finde ich gut.
Hat aber funktioniert. Ich habe gerade gesagt, dass es eben, wolltest sagen, dass in NRW der Vogel nicht mehr so häufig ist und eben allgemein diese Landschaftsstrukturen nicht mehr so häufig sind.
Genau.
Und das habe ich bestätigt.
Die sind eben hier so weiter ausgebildet, dass es also wirklich viele Monokulturen hier gibt, die über Kilometer gehen.
Mhm. Ja, ganz genau. Und die gibt es überall in Deutschland, aber ich habe gerade noch gesagt, in dem Moment, wo zum Beispiel die Betriebe auch größer werden und zwei Felder zusammengelegt werden, die früher von einer Hecke getrennt waren, dann wird natürlich diese Hecke weggemacht. So.
Ja.
Und das sind eben genau diese Probleme, die viele, viele Vogelarten in der Offenlandschaft, so nennt man das, haben. Also zum Beispiel auch Rebhühner sind ja echt vom Aussterben bedroht und vor 30 Jahren wurden die noch gejagt und sind irgendwie, also waren einfach so ein Allerweltsvogel. Und das,
das hängt, ist schon krass.
Hängt total zusammen. Oder auch der Kiebitz, den ich erwähnt habe.
Kiebitz und Rebhühner sind 90% zurückgegangen seit den 90er Jahren.
Genau.
Das ist doch unglaublich.
Das ist unglaublich, ja. Und das sind eben alles die eigentlich sich angepasst haben an diese Kulturlandschaft. Also Kulturlandschaft per se ist nichts Schlechtes. Es gibt ja auch viele Kulturfolger, über den Spatz haben wir geredet, der würde ja auch, der hat sich ja auch an den Menschen angepasst. Aber wenn in zu kurzer Zeit für Vögel, und die brauchen halt ein bisschen in der Evolution, wenn in zu kurzer Zeit der Mensch solche geschaffenen Lebensräume zerstört, dann haben die Arten keine Chance.
Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, dass es kommt ja von allen Seiten. Ja. Also es ist ja nicht nur die schiere Fläche und die Art, wie wir Agrarland kultivieren, sondern oder bewirtschaften, sondern es ist ja auch, was wir nutzen. Also es gibt ja die Pestizide und der Dünger und das sind ja auch Dinge, die total gegen Vögel und Insekten arbeiten.
Ja.
Das heißt, auch wenn da vielleicht eine so ein Zwischenraum ist.
Eine Singwarte meinst du, oder?
Nee, ich meinte eigentlich jetzt für die Goldammer ein Rückzugsgebiet, ein kleiner Ort. Wenn sie keine Insekten finden können für die Brut, ist es auch ein Problem. Also ich glaube, die Landwirtschaft, Agrarland, Vögel haben es insgesamt schwierig durch die Art, wie wir unser Land nutzen.
Das stimmt, das ist auch genau die Arten, die am meisten, wenn alle immer vom Insektensterben und auch vom Rückgang der Artenvielfalt sprechen, sind die Arten der Offenlandschaft, die am meisten betroffen sind. Das kann man nochmal ganz klar sagen. Ich glaube, das wissen viele gar nicht.
70%. Das sind ja auch klare Zahlen.
Genau. Jetzt.
Also seit 2016 weiß man, dass 70% der Agrarlandvögel zurückgegangen sind.
Und da gehört zum Beispiel auch die Feldlerche dazu. Ne?
Und, überleg mal, 70%. Das muss man einmal so sich überlegen. Das ist...
stell dir mal vor, 70% deiner Familie wären nicht mehr da.
Ja, das ist unglaublich. Und das sind 300 Millionen Paare, habe ich mal gelesen.
Ja. Ja, und das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, in den USA noch viel krasser. Also so müssen wir gar nicht drüber reden. Monokulturen noch und nöcher. Und genau, das hängt alles damit wirklich zusammen. So ein Maisfeld zum Beispiel, was ja ein Riesenzusammenhang ist, das würde jetzt zu weit führen. Aber Mais und auch Raps sind ja oft auch Futterpflanzen für die Fleischindustrie wiederum, also das sind ja Zusammenhänge, die gar nicht, da geht es ja gar nicht mal mehr um direkte Lebensmittel für uns. So. Und das sind Wüsten für Vögel und für Tiere. Da wächst einfach nichts mehr. Das sind wirklich, da kannst du auch ehrlich in die Sahara fahren, da ist genauso viel los. Und,
Und ich finde es auch, traurig, wenn man überlegt, es gab mal so ein Buch, das heißt Silent Spring. Das wurde 1962 geschrieben von einer Amerikanerin, weil du gerade über Amerika geredet hast. Rachel Carson heißt die. Und die hat eben über ein Pestizid geschrieben, das hieß DDT. Aha. Das wurde damals eingesetzt, desaströs für Vögel, für Umwelt, für Tiere im Allgemeinen.
War das so ein Glyphosat-Vorläufer oder was?
Ja, wahrscheinlich so ein Glyphosat-Vorläufer, ich glaube noch ein bisschen härter. Ja. Kann ich dir jetzt nicht über die Zusammensetzung was erzählen, aber DDT war eben Hauptthema in diesem Silent Spring. Das Buch ist, also ich glaube, das bekannteste Umwelt- und erste Umweltbuch, was so richtig reingehauen hat, weil im Deutschen heißt es, glaube ich, Der stumme Frühling.
Okay.
Ich habe es leider nicht gelesen, aber es ist wirklich gut, weil sie eben das erste Mal diese Umweltprobleme mit Menschen in Zusammenhang gebracht hat. Also die hat so einzelne Schicksale reingebracht in das Buch, um dann zu erklären, wir haben hier ein Riesenproblem. Und man muss wirklich sagen, dass DDT dann einige Jahre später dann auch verboten wurde.
Ja,
das angestoßen durch dieses Buch.
Ach super. Aber und das Krasse ist,
Ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen so ein bisschen, auch die Politik, so ein bisschen diese, ich meine, das sind jetzt 40 Jahre, das ist 40 Jahre her und wir sind immer noch mit Glyphosat dran.
Antonia, hast du gerade 62 gesagt?
Ja, 1962.
Und das ist 40 Jahre her.
Entschuldigung.
Dann bist du oh ja...
Gott. Ja, 60 Jahre her, überleg dir das mal.
Ja.
Sorry.
Du bist voll im Jahr 2000, so in den Nullerjahren hängst du gerade noch so rum.
Ich bin 2000 hängen geblieben.
Geil.
Also ich höre auch noch die gleiche Musik.
Du hörst auch gerade, du dachtest gerade, es ist 2002.
Ja, tief im Westen. Nee,
du hörst, Anastasia. I'm out of love. Set me free. Naja, jedenfalls.
Ja gut, aber also ich finde es immer so, das finde ich so krass, man liest das und denkt so, warte mal, wir haben immer noch Glyphosat und nicht nur auf den Feldern, sondern wir nutzen das auch im Garten. Also wir nutzen es ja auch im Privatgebrauch und das finde ich, unglaublich. In Frankreich übrigens habe ich eben gelesen, verboten seit 2 Jahren.
Im Privatgebrauch? Gebrauch.
Ja.
Ja, das ist eh der größte, also sorry, aber ich weiß, in den großen Massen und Flächen auf den Feldern, das ist auch desaströs. Das ist auch desaströs einfach, weil es einfach diese Massen sind. Aber Leute, die im Garten spritzen, nö, kann ich nicht mit.
Nee, kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht verstehen, zumal Glyphosat nun wirklich in der Presse war. Jeder weiß ein bisschen Bescheid, dass es für Vögel und für Insekten einfach die Nahrung
wegnimmt. Man weiß doch nicht mal, ob es krebserregend ist. Also sorry, ich will doch nicht irgendwie in meinem Garten da... Also nee. Ja, egal. Riesenthema.
Riesenthema.
Aber ich glaube, es ist ganz gut klar geworden, dass diese Arten wie die Ammern und auch Lerchen und die der Offenlandschaft sozusagen am meisten leiden. Und ich glaube, wenn man das ja noch nie, also viele denken ja, ach wie schön hier draußen, wenn sie aufs Land fahren. Ich kann das auch verstehen, der offene Blick. Und wenn man irgendwie in der Stadt ist oder wenn man auch irgendwie jetzt in dieser Corona-Zeit echt mal rausfährt und lange nicht mehr auf dem Land war, da klar ist das alles schön. Aber ich würde jedem mal empfehlen, irgendwie auf einem Maisfeld, wenn man eine Fahrradtour macht oder so, mal sich hinzustellen und mal die Ohren zu spitzen. Da ist nichts.
Nee, da ist gar nichts.
Das ist wirklich, da ist in Berlin nachts mehr los, weil wenigstens die Nachtigall singt. Also,
ja, und vielleicht für jemanden, der noch die anderen Podcasts noch nicht gehört hat, ich glaube, wenn man so ein Basiswissen hat und weiß, dass Vögel für ihre Brut Insekten brauchen, das heißt, um kleine Vögelchen großzuziehen, müssen Insekten hergebracht werden. Und dann überlegt man sich, dass da, abgesehen von den Brutmöglichkeiten, eben auf diesen Maisfeldern oder Rapsfeldern Glyphosat angewandt wird. Und da ist eben kein einziges Insekt mehr. Ja. Das heißt also, auch die Vögel, die vielleicht jetzt da noch rumflattern, werden keine Chance haben, neue Vögel zu kreieren. Und abgesehen mal davon, von den Problemen, die wir auf dem Land hier in Deutschland haben, gibt es dann auch noch den Klimawandel, der schwierig für diese, für alle Zugvögel sowieso ist, aber auch insgesamt ein Problem darstellt, weil die sich eben immer wieder neu anpassen müssen an die verschiedenen Wetterverhältnisse.
Ja, und manche können das besser und manche können das schlechter. Und das ist eben, klar, das ist alles Teil der Evolution, aber ich finde es einfach so hart, dass das so menschengemacht ist. Also wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht und die Tiere müssen sich anpassen vor Jahrmillionen, dann ist das eine Sache. Aber ich finde, was der Mensch so verkackt und in die Natur eingreift, ist einfach Horror. Also kann ich nicht anders sagen.
Und wie gesagt, seit Jahrzehnten. Also es ist, genau, jetzt, nicht, ist, ja es ist jetzt nichts Neues. Das weiß Politik und das wissen wir seit Jahrzehnten.
Auch, man muss ja auch kein ESO sein, um irgendwie zu verstehen, dass es auch dem Menschen langfristig nicht besser geht dadurch. Also sorry, das hat jetzt ja nicht nur mit Ammern und Lerchen und irgendwelchen Insekten zu tun. Naja, gut, genau. Also jetzt, bevor wir hier wieder in die Depri-Folge wie beim Buntspecht abschlittern, will ich einmal noch sagen, die Goldammer, es gibt sie noch, es geht ihr gut, Leute, macht euch keine Sorgen. Also sie ist auf jeden Fall irgendwie jetzt nicht so mega bedroht. Ich glaube, sie ist nicht mal auf der roten Liste, sie ist auf der Vorwarnliste, war sie auf jeden Fall mal lange, genau wie die Grauammer. Da gibt es ja auch verschiedene Listen. Die Bundesländer haben ja, geben ja auch eigene raus, was auch sinnvoll ist, weil es eben tief im Westen und im Osten verschiedene, oder im Norden oder im Süden, es gibt einfach verschiedene Strukturen, Lebensräume in Deutschland. Genau.
Ja, und vielleicht auch nochmal mitgeben, das Thema ist ja wirklich ein großes Thema, wurde auch oft besprochen, also ich rede jetzt über Agrarlandschaft und Vögel, aber was man tun kann als Hörer jetzt im Privaten ist natürlich, wie gesagt, keine Pestizide oder sowas nutzen im Balkon, auf dem Balkon oder im Garten und vielleicht auch so ein bisschen darüber nachdenken, wo kaufe ich ein und was kaufe ich ein, also dass man eben nicht zu Rewe oder Aldi rennt und das Obst und Gemüse, was vielleicht sogar nicht mal regional ist oder nicht aus Deutschland stammt, kauft, sondern überlegt mal in einen Bioladen zu gehen und da ökologisch angebaute Produkte zu kaufen, auch wenn es ein bisschen mehr kostet.
Ja, aber es ist dann auch nicht.
Das hilft den Vögeln.
Das hilft tatsächlich den Vögeln und es ist nicht gespritzt und überhaupt.
Genau.
Auf jeden Fall.
Das. Und jetzt möchte ich diesen Beethoven-Track endlich vorspielen, den ich seit einer halben Stunde brennt es mir in den Fingern, weil ich vergessen habe ihn.
Die Platte auf deinem Grammophon dreht sich schon wund.
Du musst jetzt mal es ist wirklich seit einer halben Stunde und ich möchte auch nach diesem tiefgründigen Gespräch, was ich aber äußerst wichtig finde, passt dieses Lied doch total gut.
Das ist auch dramatisch. Dazu müssen wir kurz aber sagen, es ist nicht ganz klar bei Beethoven. Ich weiß, welches kommt, deswegen kann ich da was zu sagen, weil wir das beim Ortolan auch damals viel besprochen haben bei unserem Film. Man sagt ihm nach, er hätte das entweder am Gesang des Ortolans orientiert oder der Goldammer. Also da gibt es verschiedene Quellen. Ortolan finde ich immer ein bisschen romantischer, weil der noch seltener ist und weil das so zeigen würde, oh, Beethoven kam aus Bonn und damals gab es offenbar vor den Toren Bonns noch Ortolane. Aber ich glaube, Goldammern gibt es da auch nicht mehr so viele. Also und Ammern singen eben, haben alle so eine bestimmte Melodie und die hat er aufgegriffen. Und ich glaube, jeder und jede Zuhörerin wird dieses Lied kennen und
Ich leg los.
Leg mal los. Und gleich kommst wieder, bis dahin erzähle ich nämlich, die Ammer macht ja genau so. Ja, so nicht, sondern so.
Und ich, also was ich sehr interessant finde, es bin aber vielleicht auch ich, ich habe zu klassischer Musik, also ich mag klassische Musik, ich habe aber wirklich nicht viel Ahnung davon.
Ja.
Und als ich mir die Symphonie Nummer 5 in C-Minor, Minor ist das übrigens, von Ludwig von Beethoven, 1807 geschrieben oder gespielt. Mhm. Und ich habe mir das nochmal angehört und davor, natürlich kannte ich das Lied schon mal, also ich habe es schon mal gehört. Aber es ist so schön, wenn man das in Zusammenhang bringt mit den Einflüssen. Also wenn man weiß, woher das kommt. Und Beethoven hat ja oft Vögel als Inspiration genommen. Mhm. Und irgendwie, ja, bei mir löst das eine Art von Sympathie und auch, ich höre viel, viel mehr zu auf das Lied. Also ich höre einfach ganz anders dem Lied zu und das finde ich, ich habe es sehr lieb gewonnen seitdem.
Ja, total, total. Sagen. Es gibt ja ganz viele Beispiele in der Klassik, wenn man sich damit beschäftigt, dass da echt viel Vögel auch verarbeitet worden sind. Ne? Ich glaube, Vivaldi war ja da auch ganz vorne mit dabei.
Ja.
Wird uns bestimmt nochmal begegnen bei anderen Arten.
Also, ja, aber Beethoven ist, glaube ich, jemand, der auf jeden Fall Vögel sehr gemocht hat oder auf jeden Fall den Sound von Vögeln sehr gemocht hat. Der hat die sehr viel mit eingearbeitet.
Ja, das finde ich auch so toll, immer das zu sehen, weil man irgendwie echt so ableiten kann, welchen Teil in der Kultur eigentlich Vögel einnehmen oder eingenommen haben. Früher, ich meine, wir reden ja auch hier gerne gegen Ende unseres Podcasts immer über die Popkultur. Das heißt, es gibt immer noch viele Künstlerinnen und Künstler, die Vögel lieben und so weiter, aber früher war das natürlich alles allgegenwärtiger. Ich meine, auch wieder in der Landwirtschaft. Die Bauern haben ganz anders mit der Natur gelebt und auch daran was abgelesen. Also so eine Lerche oder
genau,
auch,
wenn so eine die Schwalben, Abhängigkeit genau, auch ein bisschen.
Wenn die Schwalben zurückkamen, dann gab es keinen Frost mehr und all so Sachen. Also das sieht man total, dass das einfach in der Kultur der Menschheit eine Riesenrolle spielt. Und das finde ich immer ganz bewegend, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Und wie weit wir jetzt davon entfernt sind. Ne?
Ja.
Also es ist auch irgendwie so. Aber also ich wollte noch zu dieser Symphonie Nummer 5 sagen und zu dieser Melodie, dieses wie du eben ja auch schon anklingen hast lassen, das ist ja der einzige Vogel, also die Goldammer, die jetzt auch noch im Sommer so singt.
Ja.
Und ich glaube, man kann sagen, dass das so prominent ist, dieses weil auch der Vogel sehr prominent ist, wie er dann da sitzt. Also es ist schon, das fällt schon richtig auf.
Ja,
also das gebe ich nochmal mit, den ganzen Leuten, die jetzt rausrennen nach diesem Podcast und den Vogel suchen.
Genau.
Also
im Berliner Umland, kann man sie tatsächlich hören. Aber man muss halt richtig raus in die Felder, also jetzt nicht in Grunewald oder so. Das ist, wie gesagt,
in der Eifel auch.
Genau, es ist halt kein Wald. Und in der Eifel eben auch nicht in die Wälder gehen, bitte. Da, also gerne in die Wälder gehen, aber da wird keine Ammer singen. Die sind eben wirklich da, wo sozusagen der Blick weit ist und man eine offene Kulturlandschaft hat. Und
tiefen
genau,
nicht.
Da nicht mehr. So. Nein, aber viel Erfolg beim Goldammer suchen und finden. Und wenn jemand wer eine findet, darf sie behalten. Nein, wer eine findet, darf uns gerne ein Video schicken. Nicht unbedingt von der Goldammer, das wird schwierig. Also, aber gerne, wenn man den Gesang hört, weil der ist sehr klar, filmt einfach den Himmel oder euch oder einen Busch. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn wir solche Zusendungen bekommen auf unserem Insta-Account Gut zu Vögeln Podcast.
Ja, da würde ich mich wirklich freuen.
Und da ein Hinweis noch, ein letzter Hinweis dazu. Ich freue mich immer, ich rufe auch gerne dazu auf, filmt diese Vögel und so weiter. Aber bitte, wenn ihr irgendwie Nester oder sowas seht zu dieser Jahreszeit, da bitte einfach Finger weg. Ja, weil da gibt es halt auch ganz viele Leute, die dann meinen, sie müssten diese Nester filmen und die Eier, die ja auch so schön sind. Und dann fragen, was ist das für eins und kannst du mir das sagen und so. Bekomme ich auch manchmal. Da muss ich immer sagen, Leute, lasst bitte Finger von Nestern, weil das kann einfach zu Störungen führen und dann ist man schuld daran, dass dieser Vogel nicht zurückkommt. Das will man ja nicht. Also, das wollte ich kurz sagen als kleine Regel.
Ja, dazu vielleicht muss man auch noch sagen, dass es ja irgendwann dann der Zeitpunkt ist, wo die ausfliegen aus dem Nest und dann rumsitzen und erstmal gefüttert werden.
Ja.
Auch da sollte man, wenn sie Federn haben, die Vögelchen erstmal in Ruhe lassen.
Genau, ich bekomme total oft im Frühjahr, was ich ja auch schön finde, weil die Leute sich irgendwie kümmern, bekomme ich oft Fotos und so weiter und dann fragen die Leute mich, was ist das, was sollen wir tun? Und das sind meistens zum Glück Fotos von irgendeiner Meise, die irgendwo im Busch sitzt. Und dann kann man sagen, nix, ist alles gut.
Ja, genau.
So.
Genau.
Aber es gibt eben sehr viele übereifrige Leute, die dann irgendwie den Vogel einsammeln und mit auf den Balkon nehmen und so. Und dabei ist eigentlich alles in Ordnung. Also bevor man da irgendwas macht, erstmal informieren. Da gibt es auch Facebook-Gruppen und so weiter. Also im besten Fall alles so lassen, wie es ist. Es sei denn, der Vogel sitzt irgendwo auf der Hauptstraße. Dann kann man das schon irgendwie versuchen einzuordnen und ihn vielleicht hochzusetzen. Aber immer echt erstmal, meistens ist alles in Ordnung. So.
Ja. So, sollen wir mal für die nächste Folge ziehen?
Ja.
Was meinst du?
Ja. Ich bin
diesmal habe ich das sogar schon hier hingelegt.
Damit du es nicht wieder vergisst.
Genau, damit ich es nicht vergesse. Und ich habe auch schon meine Hände drin, also du kannst loslegen.
Ich bin schon gespannt, weil ich weiß echt nicht, also ich weiß fast gar nicht mehr, was da noch alles so drin rumschwirrt.
Viel ist da drin.
Ja?
Ja, ist viel drin.
Ach toll. Okay, dann sage ich jetzt Stopp.
Okay. Der Mauersegler.
Ah.
Sehr gut, da freue ich mich. Den wollte ich schon länger machen.
Ach geil.
Der ist auch perfekt jetzt.
Ein richtig schöner Stadtvogel. Nach der Goldammer jetzt mal einen richtig schönen Stadtvogel.
Da
so
freut
wie du.
Sich
du
die bist, Frieda.
Ja, stimmt.
Ne?
Du bist, auch, den, so ein, du bist auch so ein Stadtvogel. Aber es gibt Frieda mag Schwalben und Frieda mag Mauersegler, die ja übrigens nicht wirklich verwandt sind, diese beiden.
Nee, genau. Wusste ich auch nie.
Ganz
übrigens.
Spannend. Aber
ich
dazu
dachte auch immer, dass
mein erstes, mein allererstes Referat an der Schule im Bio-Unterricht habe ich über Mauersegler gehalten. Auf so Folien.
Kannst du das dann vorlesen?
Wenn ich das noch irgendwo finde, also ich muss mal meine Eltern fragen. Aber ich habe es gab ja diese Tageslichtprojektoren, ich glaube im Osten nennt man sie Polylux, wo man diese Folien drauflegt. Und da habe ich noch vor Augen, wie ich das gemalt habe, wie die brüten. Also ich habe so eine Kirche gemalt und so die Vögel, wie sie da hochfliegen und so. Also, der Mauersegler ist ein super Vogel, freue ich mich total.
Total, ich liebe den Mauersegler.
Ja,
liebe, totaler Sommervogel and I can't wait. Ich habe auch viel zu erzählen darüber.
Okay, dann machen wir das
nächstes
Mal.
Sage ich jetzt und hoffe, dass
wir dann machen wir das nächstes Mal. Sag mal, hast du eigentlich nach Beethoven, jetzt nach der Hochkultur auch noch irgendwas anderes am Start, dass wir jetzt rausgehen können nach hinten? Vielleicht außer Herbert Grönemeyer.
Also ich würde am liebsten natürlich Herbert Grönemeyer, weil das sich so schön entwickelt hat. Aber
Moment,
nee, ich habe jetzt
dazu
ein Lied
sagen können, in dem Lied Tief im Westen, bzw. Bochum, da kommen ja Tauben drin vor, ne?
Genau.
Also sollten wir die Tauben mal behandeln, was ich gerne würde auch, haben wir auch reingeschmissen in die Dose, dann ist das Lied natürlich auf jeden Fall vielleicht wieder am Start.
Prädestiniert auf jeden Fall.
Aber jetzt?
Ja, ich habe die hier in unseren Vogelordner gepackt und das machen wir auf jeden Fall.
Und jetzt?
Also für heute habe ich einen anderen Song ausgesucht. Der hat jetzt nichts mit der Goldammer an sich zu tun, aber er hat mit Vögeln zu tun. Und er ist von Bill Callahan. Das ist ein amerikanischer
Vogel.
Wie kann man das sagen? Musiker, der auch sehr, sehr schöne Sachen schreibt. Also Lyriker würde ich schon fast sagen. Auch bekannt. Ich bin Fan. Ich finde den auch sexy, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
in diesem
Podcast. Vielleicht hört er
in
ja
diesem
zu.
Podcast.
Hey, Bill.
It could be. Und vielleicht will er mit mir ein Duett singen, nachdem er das gehört hat heute.
Oh.
Nee. Und der mag Vögel auf jeden Fall.
Ach,
also
cool.
Hat schon mehrere Songs. Es gibt ich kenne schon drei Songs mit Vögeln.
Das ist natürlich auch sexy, wenn man Vögel mag. Ne, das ist auf jeden Fall...
Absolut, absolut.
Ich muss mir den mal
Sie sind ja auch so
googeln.
Schön symbolisch.
Ja.
Ja, google den mal. Also das ist hat eine ganz, ganz tolle Stimme und hat auch eine große Anhängerschaft, auch in Deutschland. Hat eine tolle Stimme.
Ja.
Und große Anhängerschaft und das Lied, was ich spiele, heißt All Thoughts Are Prey to Some Beast.
Mhm.
Und also inhaltlich kann ja jeder mal hören, wenn er überhaupt darauf hört, was die Leute singen. Es gibt ja Leute, die hören nur Musik und hören überhaupt nicht auf das, was gesagt wird. Ich bin genau anders. Ich höre immer genau, ich will genau wissen, was die Person sagt.
Ich bin da genau anders als du. Ich,
ich
höre immer einfach die Musik und freue mich total und bin wie so ein Kind und singe irgendwas mit, so ein Englisch, was es nicht gibt.
Geil.
Wirklich. Ja. Und muss mich wirklich konzentrieren. Also ich kann es natürlich und so weiter, aber ich könnte echt bei den größten Popsongs teilweise, die ich irgendwie auch kenne, ich muss da echt, müsste recherchieren, was da eigentlich gesungen wird. Es ist ziemlich peinlich.
Ja, aber da bist du, nein, überhaupt nicht. Doch. Du bist überhaupt nicht alleine, weil ganz viele, die ich kenne, sind genauso. Ich nicht. Okay. Und bei diesem Lied lohnt es sich auch wirklich zuzuhören, weil es ist ganz, ganz schön. Und ich gebe mal eine kleine Zusammenfassung. Also es geht eigentlich symbolisch um einen Baum. Und der Baum ist aber eigentlich das Gehirn des Menschen oder des Sängers. Das weiß man nicht. Und da sind eben diese ganzen vielen kleinen Vögelchen. Es ist wirklich so schön. Also Hopes, ich glaube, er redet von Hoffnung. Und
das Beast ist was?
Ja, also das Beast, was jetzt vorkommt, das ist dann ein, ich muss das jetzt mal von Anfang an kurz erklären, weil sonst springen wir jetzt zu sehr. Okay, also es gibt diese Gedanken, Sweet Desires und diese schönen Gefühle und die werden verkörpert durch diese kleinen Vögel. Aha. Er nennt die auch, also er nennt auch die kleineren Vögel, unter anderem einen Zaunkönig. Und dann kommt eben der Adler, der Igel, und besetzt diesen Baum und alle schönen Gedanken fliegen weg. Und dann redet er weiter über diesen Adler, wie der sich fühlt damit, dass alle weggeflogen sind, diese Sweet Desires. Aber es ist wirklich sehr schön. Ich lasse es jetzt mal laufen und dann gucken wir mal weiter.
Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Dir auch, alles Jode. Ich freue mich auf die nächste Folge.
Ja, ich mich auch, der Mauersegler.
It's gonna be great.
Total, also... Danke für das schöne Tschüss. Lied, ich bin gespannt und Mario. Tschüss.
Mario.
Tschüssi.
The leafless tree looked like a friend. The birds within were all the thoughts and desires within me. Hopping around from branch to branch, or snug in the nest, listening in. An eagle came over the horizon and shook the branches with its sight. The softer thoughts, starlings, finches, and wrens. The softer thoughts, they all took flight. The eagle looked clear through the brain tree. Empty he thought, save for me. Maybe I'll make this one my home. Consolidate the nests of the tiny. Raise a family of might like me. Something struck him, wings of bone, the sweet desires and soft thoughts were all gone. The eagle shrieked, I'm alone. Well, it was time to flee the tree. On the wing, one talon at a time. Being Sky King of the sky, what did he have to fear? All thoughts are prey to some beast. 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 All thoughts are prey to some beast.
Sweet desire and soft thoughts return.